es kommt gefühlt so rüber bei uns, als würde gegen uns gearbeitet werden. Zumindest empfinde ich das so. Ich sag nicht, dass es so ist. Aber da fehlt dann diese klare Kommunikation, die Nine sich wünscht in der Politik, damit wir mal checken, warum gewisse Maßnahmen getroffen werden und warum eben dann eine AfD, wenn die sagt, ja, mehr Wohnungsraum, Ausländer abschieben, dass das schwachsinnige Forderungen sind, die nichts bringen.
Mauerecho. Ost trifft West. Nur Geschichten, die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponda.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Heute wird es ein bisschen anders als sonst, weil das hier ist unsere erste BürgerInnen-Folge. Politik aus der Perspektive von denen, die von Politik betroffen sind. Wir drehen nämlich heute das Mikro um. Diese Folge gehört euch. Dazu habe ich heute drei Gäste mitgebracht. Ganz unterschiedliche Blickwinkel bringen die hier mit. Und bevor ich euch die Gäste vorstelle, hier unsere Wochenrückschau. Eine Recherche des MDR-Magazins Exakt wirft Fragen zur Nutzung von Wahlkreisbüros durch Abgeordnete in Sachsen-Anhalt auf. Besonders bei der AfD sind mehrere offiziell angegebene Büros offenbar nicht auffindbar oder unter den angegebenen Kontaktdaten nicht erreichbar. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund betreibt zum Beispiel ein Geisterbüro. Telefonnummern seien nicht vergeben. Laut der Recherche beschäftigen AfD-Abgeordnete im Schnitt rund 7 Mitarbeitende, deutlich mehr als andere Fraktionen. Für Personal und Sachkosten stehen ihnen monatlich 5.644 Euro zur Verfügung. Die Recherche zeigen jedoch auch, dass Ungereimtheiten nicht nur die AfD betreffen. Bei der CDU-Abgeordneten Elke Simon Kuch ist das Wahlkreisbüro unter der Adresse eines Unternehmens gemeldet, das sie gemeinsam mit ihrem Mann führt. Mitarbeitende arbeiten teilweise auch in dieser Firma. Rechtlich ist das zulässig, wirft jedoch Fragen zur Trennung von Mandat und wirtschaftlichen Interessen auf. Zusätzlich erhalten Abgeordnete eine Kostenpauschale von 2.310 Euro monatlich, deren Verwendung nicht überprüft wird. Nicht ausgegebene Mittel dürfen steuerfrei behalten werden. Vor diesem Hintergrund fordern die Grünen eine Parlamentsreform. Unter anderem sollen die Zahlen der Mitarbeitenden gedeckelt werden und deren Einsatz transparent offengelegt werden. Mecklenburg-Vorpommern. In Mecklenburg-Vorpommern wächst der Unmut in der Windenergiebranche. Hintergrund sind Pläne der Landesregierung, offenbar keine neuen Offshore-Windparks in der Ostsee auszuweisen. Vertreter der Branche vermuten politische Gründe. Für uns sieht es so aus, als würde das Land aus Angst vor der AfD keine neuen Windparks zulassen wollen, sagt André Iffländer vom Windenergienetzwerk MV der Ostsee-Zeitung. Das Schweriner Wirtschaftsministerium bestätigt dem Bericht zufolge, dass im aktuellen Entwurf des Landes Raumentwicklungsprogramms keine zusätzlichen Flächen für Offshore-Windenergie vorgesehen sind. Das sorgt auch bei der Industrie- und Handelskammer für Irritationen. Unser Stand war, dass im Jahr 2024 die Erweiterung um 2 bis 3 Flächen diskutiert wurde, erklärt Sven Olsen von der IHK Rostock gegenüber der Ostsee-Zeitung. Konkret seien Standorte nordöstlich von Rügen sowie nördlich von Rerik im Gespräch gewesen. Warum diese Planung nicht weiter verfolgt werden, bleibt bislang offen. Der Berliner Senat hat das Informationsfreiheitsgesetz IFG im Eilverfahren massiv eingeschränkt und pauschale Ausnahmen für kritische Infrastruktur wie Energie, Verkehr oder Kultur eingeführt. Begründung ist ein Brandanschlag auf das Stromnetz im Januar, der eine abstrakte Gefährdung rechtfertige, obwohl Experten bestehende Regelungen für ausreichend halten. Trotz Protesten von 34 Organisationen, 20.000 Unterschriften und einer Expertenanhörung drückten CDU und SPD die Änderung am 26. März durch. Das IFG ermöglichte kürzlich die Aufdeckung der CDU-Fördergeldaffäre mit 3,4 Millionen Euro, die parteipolitisch vergeben wurden. Künftig könnte Kultur als kritische Infrastruktur solche Anfragen blockieren. Experten warnen vor einem Rückgang der demokratischen Kontrolle und Vertrauensverlust.
Dann kommen wir gleich direkt zu unseren Gästen. Nine Christine Müller aus Berlin. Sie ist in Thüringen geboren. Zum Studium hat sie ihre Heimat verlassen, wie so viele aus dem Osten. War in Istanbul und heute lebt sie in Berlin. Sie ist eine Kommunikationsexpertin, Moderatorin und eine Podcast-Kollegin. Sie hostet nämlich den Podcast Ostwärts, in dem sie ostdeutsche Geschichten sichtbar macht. Schön, dass du da bist, Christine.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Mein zweiter Gast ist Dr. Willi Krämer-Schillings, besser bekannt als Bauer Willi. Ich würde ihn als einen der ersten Bauerninfluencer Deutschlands bezeichnen, bevor es Social Media gab. Er bringt eine westdeutsche Perspektive mit, hat seinen Hof an seinen Sohn übergeben, ist also ein Bauer in Rente und ist aber auch ein Autor. Er hat nämlich das Buch geschrieben, Sauerei, Bauer Willi über billiges Essen und unsere Macht als Verbraucher. Er war aber nicht nur Bauer, sondern hat für verschiedene Betriebe in der Agrarberatung gearbeitet. Und im Zuge dessen war er in den 90ern im Zuge der Einheit auch viel in Ostdeutschland unterwegs. Ideal für unseren Podcast. Hallo Bauer Willi.
Tag zusammen.
Und mein dritter Gast heute ist Ben Berger, ist 28 Jahre alt, ist ein bekannter queerer Tischler und Handflex-Influencer aus Rheinland-Pfalz, der auf Instagram und TikTok mit über 100.000 Followern Handwerks-Comedy, Fachwissen vermittelt und Einblicke in seine eigene Werkstatt. Er begeistert junge Menschen für das Handwerk, spricht kritisch über Ausbildungsthemen und setzt sich für mal Offenheit ein in seinem Gewerk. Hallo Ben.
Moin, danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wenn ihr gerade auf Politik schaut, überwiegt bei euch Hoffnung, Frust oder einfach nur Müdigkeit?
Unverständnis, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Aktuell bei uns in Rheinland-Pfalz für mich eher Unverständnis.
Inwiefern? Was meinst du mit Unverständnis?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl in den letzten 6, 7, 8 Jahren, dass wir uns zumindest mal landespolitisch, aber auch bundespolitisch einfach in vielen Themen irgendwie im Kreis drehen. Anstatt dass sich wirklich, wirklich was in gewisse Richtungen verändert. Also seit wie vielen Jahren redet man von Bürokratieabbau, reden wir vom Ausbau von gewissen Infrastrukturen. Wir wissen, okay, hey, wir müssen definitiv auch energietechnisch irgendwas ändern, aber irgendwie, ich spüre einfach keinen Wandel. Ich sag nicht, dass da nichts passiert, ich sag nur, dass ich ihn nicht wirklich wahrnehme.
Ja, Nene, du wolltest da gerade auch schon reingehen?
Ich finde es total spannend, weil ich das auch gut nachvollziehen kann, was du sagst, Ben. Ich glaube, bei mir persönlich ist es eher so eine Gespanntheit, also gespannt im Sinne von, ich bin neugierig, was vor allem so mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und MacPom was passiert und ja auch schon passiert ist dieses Jahr. Und aber auch so gespannt, weil ich da mit Spannung auch hingucke im Sinne von, oha, ich hoffe, es wird in Sachsen-Anhalt nicht den ersten AfD-Ministerpräsidenten geben. Ja, ich habe schon auf jeden Fall Respekt davor zu sehen, wie sich gerade alles sehr weiter nach rechts rückt und habe da schon irgendwie überlegt, auch was es für Konsequenzen für mich hat und was für mich auch so eine rote Linie ist und wann ich sage, das hat jetzt wirklich so einen Einfluss auf mich persönlich als individuelle Person, wie gehe ich damit um?
Okay, zu den Konsequenzen kommen wir später nochmal. Danke für den Einblick. Ja, ich glaube, wir sind alle gespannt. Wie schaust du denn auf die Landtagswahlen und die Politik, Willi, weil du hast ja schon eine größere Spannweite von Politik mitbekommen und Höhen und Tiefen mitbekommen. Das ist vielleicht auch nochmal eine spannende Perspektive, so intergenerationell. Wird man mit dem Alter gelassener, wenn man auf Politik schaut?
Ja, gelassen auf jeden Fall. Was bei mir der Fall ist, ist, ich sehe ein bisschen besorgt tatsächlich auf die Politik. Vor allen Dingen, als ich jetzt gehört habe, dass in den Umfragen gesagt wurde, 85% der deutschen Bevölkerung sind unzufrieden mit der Politik. Und da frage ich mich, wir haben ja nun einige Parteien durch in den letzten Jahren. In der Ampel hatten wir Rot, Grün, Gelb. Jetzt haben wir wieder Schwarz und Rot. Fehlt nur noch Blau. Wer soll es denn noch richten? Also wie schaffen es unsere Vertreter, denn das sind ja unsere Abgeordneten, wieder eine Politik zu machen, wo die Zustimmung zu deren Politik höher ist als nur 15%.
Kommen wir später auch noch hin, weil das habe ich als Zahlen auch noch mal rein. Aber danke für den Ausblick erstmal, Willi, weil das ist eine Frage, die würde ich gern mit euch auch später noch mal diskutieren. Ich möchte jetzt erstmal noch mal so einen kleinen Einblick in die Ost-West-Perspektive machen. Wir kommen nämlich jetzt zu unserer Kategorie Ost-West-Abgleich. Ihr kommt aus unterschiedlichen Regionen, Ost, West, Stadt, Land. Spielt diese Unterscheidung für euch im Alltag überhaupt noch eine Rolle?
Also wenn ich anfangen darf, nein. Weil wir leben hier auf dem Dorf in der Nähe von Köln, also im äußersten Westen wirklich. Und wir erleben im Alltag überhaupt nicht, dass da irgendwie über Ost-West diskutiert wird. Ich habe ja in meinem Blog auch sehr viele ostdeutsche Kommentatoren, das habe ich aber zum Teil nur durch Zufall mitbekommen, dass die sich mal irgendwo geoutet haben als Ostdeutsche. Aber in dem, worüber wir reden, hat einfach fachliches den absoluten Überhang. Und da spielt die Parteizugehörigkeit, die Religionszugehörigkeit oder aber auch das Bundesland eigentlich überhaupt keine Rolle. Also von daher ist das für uns relativ weit weg. Also wir erleben das ganz, ganz selten. Vielleicht in politischen Diskussionen im Fernsehen, aber nicht im Alltag. Definitiv nicht.
Ben, du hast ja im Vorgespräch so ähnlich drüber gesprochen, ne? Bei dir ist es auch nicht anders.
Genau, also ich bin ja, ich wohne ja komplett im Westen, fast an der Luxemburger Grenze, an der französischen Grenze und bin nach der Wende geboren. Also für mich hat das auch im Aufwachsen nie ein Thema gespielt. Wir hatten Schüler, deren Familie natürlich aus Ostdeutschland kam. Ich bin heute deutschlandweit unterwegs in Betrieben, auf Veranstaltungen. Und für mich hat das tatsächlich noch nie irgendwo eine Rolle gespielt. Zumindest mal in den Gesprächen, in denen ich war, auf den Events, auf den Kongressen, auf denen ich war, ist das kein Thema, das gefallen ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in meiner Generation, die nach der Wende auch erst geboren wurde, auch gar nicht mehr groß zwischen Ost und West unterschieden wurde. Und ich selbst bekomme diese Unterscheidung erst in den letzten Jahren verstärkt medial mit. Aber in meiner Lebensrealität, da hat das wirklich in den letzten 30 Jahren nicht wirklich eine Rolle gespielt. Achso, ich bin übrigens 30, by the way, nicht 28.
Entschuldigung.
nee, ist okay. Nehme ich.
Also, du siehst schöner aus.
Danke, das nehme ich auch.
Du hast dich die letzten 2 Jahre gut gehalten. Nina, wir arbeiten ja viel zu Ostdeutschland und auch diesen Ost-West-Themen. Das kennen wir so ein bisschen, die Perspektive, ne? Wie ist das bei dir?
Mich wundert es nicht, dass Personen, die im Westen sozialisiert sind und dort leben, das nicht wahrnehmen oder das kein Teil des Alltags ist. Für mich war es das auch total lange überhaupt nicht. Und ich würde auch sagen, dass es im Alltag nicht so eine konkrete Rolle spielt. Aber es ist tatsächlich eine Identitätsfacette von mir, Ostdeutsch zu sein, so wie es auch eine ist, Thüringerin zu sein und Europäerin und Deutsche zu sein und auch aus vom Land zu sein. Also ich merke auch schon, dass das auch eine Identitätsfacette ist, die anders ist. Also ne, ich bin so richtig im Ländlichen aufgewachsen, wohne jetzt aber seit knapp 20 Jahren im Städtischen und bin da auch immer in so einem Interessanten dazwischen. Also genauso wie ich 89er-Jahrgang bin und quasi im Revolutionsjahr geboren und dann so in den 90ern groß geworden bin in Deutschland, im Bundesdeutschland, habe ich trotzdem so eine Prägung, die einfach ostdeutsch ist. So ist es auch, dass ich 18 Jahre im Ländlichen groß geworden bin und jetzt aber schon genauso lange im Urbanen lebe und man da halt irgendwie immer in so einem Dazwischen ist und irgendwie beide Welten kennt. Und ich finde es großartig. Ich finde, wir haben voll die Dialogfunktionen und können Brücken sein und können irgendwie sagen, wir kennen verschiedene Welten und es muss nichts Trennendes sein im Sinne von, wir wollen anders sein, sondern eher, hey, wir kennen einfach verschiedene Erfahrungsräume und bringen die gerne immer mal ein in Gesprächen oder in Räume quasi.
Letzte Woche hatte Maja Wellstein, die Abgeordnete der SPD, auch gesagt, dass sie erst in Westdeutschland, als sie dort gelebt hat, ihre ostdeutsche Identität gefunden hat oder wahrgenommen hat. Zwar bei mir auch so. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Nina. Aber als ich in Ostdeutschland gelebt hat, hat das für mich auch keine Perspektive gehabt, weil ich war ja eine von allen, ne? Und was man immer selbst so als Norm sieht, da denkt man jetzt nicht viel, glaube ich, drüber nach.
Ja, das ist halt auch eine sehr abstrakte Perspektive, finde ich. Also ich weiß, ich hatte so einen Erweckungsmoment, ich habe einen Zeitartikel gelesen, da ging es um Unterrepräsentation von ostdeutschen Führungskräften und ich habe das gelesen und dachte so, ach krass, ich dachte immer, das ist was, weil ich aus so einer ländlichen Region komme und ich deswegen wenig Leute kenne, die in Führungspositionen sind, Machtpositionen haben und dann zu sehen, dass es eine sehr strukturelle politische Kategorie ist, war für mich auf jeden Fall auch nochmal spannend und kam definitiv auch erst mit Auslandsaufenthalten und in Berlin wohnend zu sehen, dass wenn ich manchen Leuten gesagt habe, dass ich aus Thüringen komme, dass jemand mir echt gesagt hat, du Arme. Und ich so schockiert war, dass ich dachte, konnte gar nichts sagen. Und jetzt denke ich so, ja, sagt der mehr über die andere Person aus, wenn man da irgendwie echt mit so einer echt doofen Aussage konfrontiert wird.
Und in euren Berufen habt ihr da so Unterschiede wahrgenommen mal? Ich frage mich dann halt immer zum Beispiel, gibt es Unterschiede zwischen Bauern in Ostdeutschland und Westdeutschland? Hat sich das angeglichen? Gibt es da Strukturen, Willi? Weil du warst ja auch in Ostdeutschland unterwegs. Was hast du denn wahrgenommen so nach der Wende? Also erstmal vielleicht, was hast du da gemacht? Und dann kannst du sagen, ja, was du wahrgenommen hast, als du rüberkamst.
Also das erste Mal war ich, glaube ich, am 15. Februar 1990, also 10 Wochen nach der Wende oder nach der Öffnung der Mauer, schon in Neubrandenburg und habe da auch einen Vortrag gehalten vor landwirtschaftlichen Beratern, die von mir was wissen wollten. Und was ich da wahrgenommen habe, war, dass in dem Saal, in dem ich saß, 200 Vertreter von LPGen damals noch waren. Die vertraten, ich habe dann gefragt, das war, glaube ich, das Pflanzenschutzamt Neubrandenburg, die hatten eingeladen, die vertraten insgesamt so etwa 800.000 bis 1 Million Hektar. Ich hoffe, jeder weiß, was ein Hektar ist. Unser Betrieb ist 40 Hektar groß. Und da wurde mir erstmal klar, wie riesig, wie wirklich riesig die landwirtschaftlichen Betriebe damals in Ostdeutschland waren, quer durch Ostdeutschland. Bin also von Mecklenburg-Vorpommern bis unten nach Sachsen auch gereist. Und das war natürlich der Hauptunterschied. Daran hat sich eigentlich bis heute im Wesentlichen nichts geändert. Die Betriebe in Osten sind immer noch um Längen, zum Teil um das 80- oder 100-fache größer als hier in Westdeutschland.
Ich habe da auch eine Zahl zu. Es sind im Schnitt 221 Hektar in Ostdeutschland und im Westen sind es eher 47 Hektar pro Betrieb.
Ja.
Das hat sich also bis heute weitergezogen.
Genau, aber wie gesagt, es gibt auch Riesenbetriebe in Ostdeutschland mit 3.000, 4.000, 5.000 Hektar auch heute noch. Und das macht natürlich auch aus, dass die Betriebsführung eine vollkommen andere ist. Hier in Westdeutschland ist es so, da ist der Bauer mit seiner Familie auf dem Hof, so wie bei uns hier. Wir haben 3 Generationen bei uns im Haus wohnen und alle packen mit an. Und der Bauer oder die Bäuerin, mittlerweile auch viele Bäuerinnen, die den Betrieb führen, sind verantwortlich für wirklich alles. Also vom, ja, alles. Von der Buchhaltung über die Arbeit im Feld, im Stall und. Und das ist natürlich in den ostdeutschen Betrieben, in den großen Betrieben vollkommen anders. Da gibt es eine Arbeitsteilung, da gibt es einen Chef. Und da gibt's Mitarbeiter, angestellte Mitarbeiter, und die haben auch einen geregelten Arbeitstag. Der beginnt um eine Uhrzeit und endet um eine Uhrzeit. Und das ist auch auf einem familiengeführten Bauernhof in Westdeutschland in der Regel nicht der Fall. Du beginnst zu arbeiten, wenn du aufgestanden bist, und arbeitest so gut fast, wenn du ins Bett gehst, weil der Kopf immer um den Betrieb kreist. Und das macht's einfach aus, dass da Unterschiede sind. Die Familienbetriebe in Ostdeutschland, die sind allerdings genauso strukturiert und funktionieren auch genauso wie die westdeutschen Familienbetriebe, weil da einfach die gleiche Arbeitsteilung ist wie bei uns auch.
Ja, das ist nicht kurz eine Frage, weil es muss ja trotzdem irgendwann mal dieser Punkt gekommen sein, dass die Betriebe in Ostdeutschland generell wesentlich größer wurden. Aber wenn ich mich richtig erinnere, so ist es bei uns, landwirtschaftliche Region, es kommt so ein bisschen darauf an, ob sie protestantisch oder katholisch geprägt war, weil die andere Erbrechte hatten. Ne? Also früher, ich glaube, bei den Protestanten wurde ja bei 3 Söhnen aufgeteilt und bei den Katholiken an den Ältesten weitergegeben. Deswegen sind in den katholischen Regionen die bei uns auch immer so ein bisschen größer. So habe ich das in Erinnerung. Woher kommt es, dass dann in Ostdeutschland dann doch sehr viele Betriebe wirklich dermaßen viel größer sind, während die bei uns über die Generation immer kleiner geworden sind?
Also eins, das mit katholisch und evangelisch und dem Erbrecht, das kenne ich nicht so. Also das ist eine regionale Geschichte, ob Realteilung war oder nicht Realteilung war. Aber das hat, glaube ich, nichts mit der Konfession zu tun, das zum einen. Das zweite, die Erklärung, warum es in Ostdeutschland anders ist. Kurz nachdem es russische Besatzungszone geworden ist, hat man im Prinzip die Bauern dazu aufgefordert, sich in eine LPG, in eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft zu integrieren.
Okay.
Mehr oder weniger freiwillig. Und das hat dazu geführt, dass die vielen, vielen kleinen Landwirte sich in einer Produktionsgenossenschaft eben in der LPG zusammengefunden haben.
Okay.
Viele der Eigentümer, die in diese LPG ihre Fläche mit eingebracht haben, waren keine Landwirte mehr, sondern haben das an ihre Nachkommen weitergegeben, die aber gar kein Interesse daran hatten, das selber zu bewirtschaften, und haben das halt eben in der LPG gelassen und kriegen dafür heute eine Pacht.
Ich würde da nur hinzufügen, dass es nicht nur diese LPGs gab, also diese landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, und dass es quasi eine andere Struktur war, sondern es gab wirklich richtige Zwangskollektivierungen. Das heißt, dass Bauern auch wirklich gezwungen wurden, auch unter massivem Druck und Strafenhaft, Ausschluss, ihre Güter aufzugeben. Und es gab ja quasi in der DDR kein Privateigentum, sondern es wurde alles kollektiviert für den sozialistischen, kommunistischen, für die Gesellschaft quasi, die alles zusammen besitzen sollen. Also für viele eine absolute Vollkatastrophe.
Ich wollte das nicht so krass sagen, aber es war wirklich so, es war nicht freiwillig, sondern es war Zwang zum Schluss.
Und es gibt auch noch mehr Folgen davon zum Beispiel. In Westdeutschland hat man eher auch so Viehzucht, was man in Ostdeutschland zum Beispiel weniger hat. sondern da ist man eher auf pflanzliche Anbau ausgelegt, was auch dazu führt, dass zum Beispiel Landschaften eher auf so monokulturell beackert sind und deswegen anfälliger sind, zum Beispiel für Klimaprobleme und sowas. Habe ich nämlich auch nachgelesen. Vielleicht ist das auch eine Folge von deiner Beratung, Willi, weil du hast ja damals auch in der Pflanzensuche mit drin gesteckt.
Sag nur, Dennis, unser Google-Bauer.
Aber praktisch, hast du denn irgendwie so Perspektiven aus dem Handwerk, wo du sagen würdest, vielleicht gibt es da doch noch Unterschiede zwischen Ost und West?
Es gibt teilweise regionale Unterschiede in den Lohnniveaus. Es gibt Bereiche in Ostdeutschland, wo zum Beispiel auch Tischler einfach mehr verdienen. Wobei man das aber auch sagen muss, das ist dann um Berlin rum. Also sie haben den großen Vorteil in Brandenburg, dass natürlich Berlin ein Rieseneinzugsgebiet ist. Was tatsächlich einen Unterschied macht, ist, dass die Betriebsgröße in den meisten Gewerken in Ostdeutschland größer ist. Also mehr Angestellte pro Betrieb als bei uns in Westdeutschland zum Beispiel. Was ich überhaupt nicht merke, ist ein menschlicher Unterschied zwischen Ost und West. Also ich bin ja extrem viel auf den Messen wie Dach und Holz und Holzhandwerk unterwegs. Das ist wirklich, wo dann die Handwerker aus ganz Deutschland zusammenkommen. Das ist eigentlich mehr Community-Event, als dass es klassische Fachmesse ist. Da wird getrunken. In erster Linie kommen die Leute da zum Trinken hin. Und ich merke dann immer wieder, dass es wirklich völlig egal ist, ob ich mit einem Tischler und einem Dachdecker aus Bayern unterwegs bin oder mit einem aus Schleswig-Holstein. Wir sind trotzdem irgendwie ein sehr ähnlicher Schlagmensch. Einzige, wo man es mal wirklich merkt, dass die Leute aus verschiedenen Bundesländern kommen, ist halt einfach der Dialekt. Das ist ganz klar, weil im Handwerk wird Dialekt geredet. Und dass die Sachsen dazu Schmiege sagen. Das akzeptiere ich nicht. Das ist ein Meter. Aber ansonsten sehe ich da kaum Unterschiede.
Ich habe genau das Gegenteil gefunden. Bei gleicher Qualifikation verdienen Handwerker im Osten 14-17% weniger. Es gibt auch eine geringere Tarifbindung, die ist im Osten halt bei 45%, im Westen ungefähr bei 60%. Und was ich auch gefunden habe, ist so, dass die Betriebe hier so ein bisschen kleiner sind. Also es sind oft 3-4 Personen. Und in Westdeutschland hat man da längere Tradition einfach drin. Deswegen konnten die sich besser entwickeln sozusagen. Weil ich sage mal, es gibt für Westdeutschland so einen Zinseszinseffekt, den der Osten nicht so einfach aufholen kann. Weil so 40 Jahre mehr Erfahrung sozusagen in dem Wirtschaftssystem, das macht natürlich einen Effekt. Ne? Und wenn jemand schon ein Unternehmen hat länger, dann hat man auch bessere Netzwerke, bessere Strukturen, besseres Kapital, um das dann vielleicht auch auszubauen. Das muss man erstmal aufholen sozusagen aus unserer Perspektive. Aber was ich wichtig dabei finde, ist, dass du auch nochmal betont hast, dass es menschlich sozusagen in der Zunft da keinen Unterschied gibt und dass du merkst, halt als Handwerker hat man da so eine gewisse Mentalität und da hat man sich schon angeglichen und das ist ja auch die Basis, auf der wir diese Einheit auch bauen müssen weiter.
Was man dazu natürlich auch noch mal kurz sagen muss, ich bin natürlich auch, was das anbelangt, sehr verbabbelt. Also ich bin in meiner Holzblase drin. Ich habe die Dachdecker, die Zimmerer, die Tischler, klar, da bin ich super vernetzt. Wenn wir über das Handwerk reden, darf man nie vergessen, wir reden über 165 verschiedene Berufe. Also auch die SHKler, die Kfzler. Und die sind natürlich extrem unterschiedlich von uns. Das heißt, also ich kann wirklich nur die Perspektive zeigen, wie ich es jetzt aus meiner Holzwelt raus sehe, weil dafür ist die Handwerksbranche einfach viel zu groß.
Und ich glaube, was da aber auch nochmal wichtig ist, so wie du es halt sagst, ne, also der Osten ist nicht gleich der Osten. Und wenn du sagst, so rund um Berlin verdienen die Leute mehr, dann ist das natürlich auch so, ne? Also das ist in Ost und West wahrscheinlich überall dort, wo Metropolen sind, ist das Lohnniveau ein bisschen höher als halt auf dem Plattenland, sage ich jetzt mal. Und ne, so wie es jetzt Ostdeutschland immer als strukturschwache Region gilt, gibt's das auch jetzt neuerdings sozusagen im Westen in manchen Regionen. Und das ist ja auch eine Form von Angleichung und Beitritt, nur eine negative Perspektive.
Kann ich noch was hinzufügen, was ja, irgendwie so natürlich Lohnniveau angeht? Weil ich möchte auch mal die Angleichung noch mal plastisch darstellen, weil ich mir so denke, wir reden immer so viel über Ost und West. Aber ich denke auch, dass sich wahnsinnig viel angeglichen hat. Ich bin in Berlin, das ist eine interessante Stadt, die so nichts von beiden zu sein scheint. Und ich weiß auch, dass durch die Anhebung des Mindestlohns total viele Unterschiede sich schon so nivelliert haben. Ich weiß, dass ich noch als Studentin für 4,50 Euro gearbeitet habe im Einzelhandel, während ich dann natürlich immer versucht habe, in den Semesterferien irgendwo im Süden oder Westen des Landes einen Hostessjob oder so zu machen auf den Messen. Auch so Handwerksmessen und so, weil da einfach der dreifache Lohn ausgezahlt wurde, was echt total irre ist, wenn man sich das mal vorstellt. Und das hat sich ja zum Beispiel zum Glück auch total angeglichen. Diese krassen Unterschiede zumindest bei so geringfügigen Beschäftigungen und sowas, dass das einfach nicht mehr so krass ist. Um nochmal so eine Lanze zu brechen für, es ist schon total viel passiert. Und es ist total schön, dass so in den letzten 15 Jahren da auch schon so viel passiert ist.
Danke für die Perspektive, Nine. Was ich, jetzt gehen wir mal noch mal kurz weg von der Politik, weil ich finde es immer interessant, ein bisschen auch was über eure Region zu erfahren. Und wenn wir jetzt zu euch zu Gast kommen würden, gibt es so eine regionale Speise, wo ihr sagen würdet, das würde ich euch kredenzen, damit ihr das mal einmal ausprobiert?
Also fürs Rheinland hier, Köln, ist es natürlich rheinischer Sauerbraten. Ursprünglich übrigens aus Pferdefleisch gemacht. Und dann, was auch eine sehr leckere Geschichte ist, sind dicke Bohnen mit Speck. Also bei dicke Bohnen mit Speck, da scheiden sich dann die Geister absolut. Die einen sagen, oh, wie eklig, und die anderen sagen, oh, wie lecker.
Okay, spannend.
Ist natürlich sehr, sehr deftig, weil die dicken Bohnen mit einer Mehlschwitze und den Speck, also es trieft vor Kalorien.
Okay, danke dir, Willi. Ben, was würdest du uns denn kredenzen?
Also bei uns in Rheinland-Pfalz wird es wahrscheinlich nicht weniger kalorisch. Ich würde es genauso machen wie Helmut Kohl. Saumagen, Sauerkraut. Weil wenn man schon in der Pfalz ist, dann kommst du um Saumagen und guten Riesling-Schorle nicht drumherum.
Und Nine, was würdest du denn aus deiner, ne, weiß jetzt nicht, ob du Thüringen nimmst oder Berlin, was
ich würdest du denn damit nehmen. Rein? Ich fühle mich primär als Thüringerin immer noch tatsächlich. Roster ja. Auf jeden Fall, die Thüringer Rostbratwurst, die echten Thüringer sagen Roster. Niemals mit Ketchup, geht gar nicht, sondern natürlich mit Senf und gerne auch mit dem lokalen Senf. Und Klöße, Thüringer Klöße ist ja so ein Ding, das ist so halb gar, halb gekocht. Obwohl meine Familie sehr schlesisch geprägt ist, durch die Großeltern. Und bei uns gab es die Seidenklöße, also die mit 100% gekochten Kartoffeln, das ist nochmal so ein bisschen anders. Das ist ja auch immer interessant, je weiter man reinzoomt in die Region, desto komplexer wird es dann, was so Identitäten und so angeht. Und ich wurde sehr geprägt tatsächlich durch meine schlesischen Großeltern. Und da gibt's ganz viele Gerichte, die ich kredenzen würde, wenn Leute vorbeikommen. Buttersoße ist auch sehr wichtig.
Spannend. Das war auch das erste tatsächlich in Thüringen, wo ich da meinen ersten Auftrag habe. Da habe ich mich in so ein thüringisch Wirtshaus gesetzt und mir dann genau die Klöße gegeben, auf jeden Fall. War sehr lecker.
Gut?
War richtig gut. Okay, dann kommen wir jetzt vom Kulinarischen zur Politik zurück. Wir haben ja jetzt ein paar Wahlkämpfe schon hinter uns in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Ben, du hast ja schon angefangen, vom rheinland-pfälzischen Wahlkampf zu erzählen. Wie hast du den denn wahrgenommen?
Traurig, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also ich habe bei diesem Wahlkampf relativ eng mit der Landtagsfraktion SPD zusammengearbeitet. Nicht, weil ich zu der SPD einen speziellen Draht habe, sondern Alexander Schweizer, also unser jetzt leider ehemaliger Ministerpräsident, nicht. Wir kommen aus der gleichen Kleinstadt. Wir kennen uns tatsächlich persönlich auch ganz gut und ich mochte ihn persönlich einfach sehr. Und er hat gesagt, hey, wenn ich da ein bisschen supporten kann, dann mache ich das natürlich super, super, super gerne. Und auch die SPD und die Grünen haben hier einen sehr inhaltlichen Wahlkampf geführt. Mir geht es jetzt gar nicht mal darum, wofür sie irgendwie stehen, wofür sie sich irgendwie einsetzen wollen. Wirklich nur die Art, wie sie Wahlkampf gemacht haben. Es ging wirklich darum, viel Heimatverbundenheit wurde gezeigt. Auch so ein bisschen Lokalpatriotismus, der bei uns gerade in der Südpfalz, also die Pfälzer sind nicht weniger lokalpatriotisch als die Bayern zum Beispiel. So, ne? Muss man einfach mal so sagen. Und das stand bei uns
aber
auch im Vordergrund.
Aber es fällt nicht so unangenehm auf.
Nee, wir sind sympathischer. Wir sind da definitiv einfach sympathischer. Sage ich jetzt einfach mal. Und das stand sehr im Vordergrund. Es stand sehr im Vordergrund, Rheinland-Pfalz als kulturelles Land, als offenes Land, Tourismus, Landwirtschaft ist bei uns ganz weit vorne. Während zum Beispiel die FDP, ähnlich wie in Baden-Württemberg, ähnlich auch wie in Bayern bei den Kommunalwahlen, dann zum Beispiel doch sehr auf marginalisierte Gruppen und sehr stark rechte Narrative aufgegriffen hat. Beziehungsweise, nee, nicht rechte Narrative, sondern wirklich am Rand des Rechtsextremismus sitzende Narrative bedient hat. Also hier hingen dann wirklich Wahlplakate mit Deutsch ist kein Wahlpflichtfach und einem Türken darauf abgebildet, wo ich mir wirklich denke, so ey, also als liberale Partei, die sich in der Mitte positioniert, ist das wirklich ein Wahlkampf, den ich machen möchte? Weiß ich ja nicht. Ist bei mir ein bisschen sauer aufgestoßen und die CDU auch so ein bisschen ähnlich. Deren größte Stärke war einfach nur zu zeigen, hey, wir sind nicht rot-rot-grün. Weil wir hatten dann riesige Plakate von Alexander Schweizer mit so einem sympathischen Lächeln, wenn man ihn sympathisch findet. Weil nur stand, aus Liebe zu unserer Heimat. Nebendran riesengroßes CDU-Plakat, kein Gesicht, kein gar nichts, nur rot-rot-grün verhindern. Und das war uns der Wahlkampf. Man hat wirklich stark gesehen, dass manche Parteien weiterhin Wahlkampf für etwas machen, und andere Parteien lieber Wahlkampf gegen etwas machen, obwohl sie komischerweise in ihren Inhalten sich ja gar nicht so weit voneinander entfernt haben. Weil irgendwie da, wo wir hinwollen, sowohl CDU als auch die FDP, die jetzt keine Rolle mehr spielt bei uns, SPD und Grüne, sie wollen Rheinland-Pfalz alle in die gleiche Richtung schieben, mit verschiedenen Ansätzen. Aber die einen stehen im Wahlkampf für etwas und die anderen haben ihren Wahlkampf gegen etwas gerichtet.
Ja, also würdest du als Bürger auch sagen, du möchtest wieder mehr Wahlkämpfe und Politik, die sich positiv darstellt und für etwas kämpft, anstatt immer sich nur abgrenzen von anderen Sachen. Und ich will nochmal für Ben kurz in die Bresche springen. Ich habe in der Recherche gesehen, du hast schon mit verschiedenen Parteien zusammengearbeitet, ja. Mit den Grünen, du warst auch bei der FDP, hast du früher auch mal Sachen gemacht, habe ich gesehen. Also du entscheidest dich immer nach so, wer ist dir gerade am nächsten oder nach den Inhalten?
Nein, ich schließe keine Zusammenarbeit mit irgendeiner Partei aus, außer AfD tatsächlich. Die Einladung aus Berlin von der Bundesfraktion habe ich abgelehnt. Kann ich nicht bringen. So nichts, wofür ich irgendwie stehe, findet in dieser Partei Platz. Aber ich habe mir zum Ziel gesetzt, auch dem Handwerk eine politische Stimme zusätzlich zu geben zur Handwerkskammer. Und wenn ich im Handwerk Dinge verändern möchte, wenn ich gerade das Thema Arbeitsrecht und Menschenrecht im Handwerk nach vorne bringen möchte, auch strukturelle Probleme angehen möchte, die ich einfach aus meiner Erfahrung sehe, dann muss ich mit den Leuten reden, die in Entscheidungspositionen sitzen, die gewisse Prozesse anstoßen können. Und dann ist es mir in erster Linie egal, ob sie ein gelbes, ein grünes oder ein schwarzes oder ein rotes Parteibuch haben, sondern ich gehe da in den Diskurs, denn wir müssen miteinander reden. Wir sind eine Demokratie, wir sind eine pluralistische Gesellschaft. Es gibt nun mal verschiedene Strömungen, auch in der demokratischen Mitte, auch an den demokratischen Rändern. Aber wir müssen den Mittelweg finden. Und deswegen habe ich mit allen möglichen Parteien schon zusammengearbeitet, die mich eingeladen haben. Egal, ob das jetzt Robert Habeck damals war oder der Volker Wissing, auch noch, als er bei uns noch nur im Land war. Denn alle diese Parteien haben irgendwo ihre Prozesse und ihre Leute sitzen. Und solange trotzdem das Grundgesetz gewahrt wird, ist es mir egal, mit welcher Partei ich da gerade am Tisch sitze oder wem ich da gerade rede. Weil ich fürs Handwerk kämpfe und nicht für irgendeine Partei.
Danke für den ersten Einblick. Nine, wie schaust du denn auf die Wahlen? Du hast gerade viel zustimmend genickt bei Ben.
Ich finde es richtig cool, dass Ben so politisch ist, so politisiert und da so Bock hat, nicht nur einen guten Job zu machen, sondern darüber hinaus irgendwie so für das Handwerk zu sprechen und sich da einzusetzen. Ich glaube, das ist schon sehr besonders. Das sehe ich jetzt nicht irgendwie bei allen Leuten. Deswegen war ich die ganze Zeit so, das finde ich super. und wie sehe ich das sonst? Ich weiß nicht. Ich merke schon, dass für mich der Fokus gar nicht in Berlin die Wahlen sind. Ist auch interessant. Ich glaube, Kai Wegner wird sowieso Bürgermeister bleiben und eine andere Koalition eingehen. Ich bin gespannt, wie es mit der Linken wird. Die hat ja voll den Aufwind bekommen in Berlin. Die haben ja wahnsinnig viele neue Parteimitglieder auch vor allem in Berlin bekommen. Und es wählen jetzt das erste Mal 16- und 17-Jährige, was echt interessant ist. Da bin ich auch gespannt, wie die wählen. Aber ich habe so das Gefühl, in Berlin ist es eh ganz stabil. Aber ich bin echt auf Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gespannt, was da los ist. Und bin jetzt gerade in den ländlichen Regionen, in den Flächenländern im Osten viel unterwegs, weil ich so eine Podcast-Tour mache und merke, wie engagiert viele Leute sind, sich demokratisch einsetzen, ähnlich wie Ben, einfach Bock haben, Dinge umzusetzen, ehrenamtlich zu arbeiten und denkt dann immer schade, dass das so wenig sichtbar ist und dass, wenn man an den Osten denkt, dass dann halt irgendwie immer noch so AfD, Rechtsextremismus, Strukturschwäche das erste ist, was irgendwie so in den Sinn kommt und merke irgendwie, dass mir da oftmals die Differenzierung fehlt und irgendwie auch so die anderen Blickwinkel. Und würde ja gerne so eine Lanze verbrechen und sagen, ey, lasst uns da gerne mal genauer hingucken und hinschauen. Und selbst wenn viel AfD gewählt wird und sich da gerade echt was verschiebt, was aber in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auch passiert ist dieses Jahr, finde ich es total wichtig zu sehen, welches Engagement da auch vor Ort stattfindet und dass viele Leute sich in Vereinen engagieren und dass es nicht nur was ist, was im Süden und Westen des Landes passiert. Das ist irgendwie so ein Gedanke, der mir kommt, weil ich schon von vielen Leuten gehört habe, Sachsen-Anhalt ist verloren. Und dann denke ich so, nichts ist verloren, Leute. Was ist los? Wo kommt das her? Das ist total furchtbar, so zu sprechen. Weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Würde mich auch total interessieren.
Die Frage gebe ich dann gleich an Willi.
Ja, die letzte Wahl, die wir hatten, war eine Kommunalwahl. Und dann ging es darum, wer unsere Gemeinde regiert. Und obwohl wir hier relativ schwarz und katholisch sind, ist unser Bürgermeister seit vielen, vielen Jahren SPD-Bürgermeister. Was überhaupt keine Rolle spielt, weil ein Bürgermeister macht eine Politik für die Kommune und da spielen wirklich die Parteizugehörigkeiten nach meiner Wahrnehmung überhaupt keine Rolle. Der könnte, Gott weiß, was für eine Partei sein. Wenn der eine gute Politik für die Kommune macht, dann wird er wiedergewählt und der hatte hier die absolute Mehrheit. Und das nächste war die Europawahl. Und was ich bei allem gut fand, war, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch war, was auch Nine gerade sagte. Eine hohe Wahlbeteiligung ist ja ein Zeichen dafür, dass die Leute sehr wohl an Politik interessiert sind. Was mir bei den Landtagswahlen so ein bisschen auffällt, ich frage mich immer, ob wir diesen Föderalismus, wie wir den heute haben, noch wirklich brauchen. Wenn ich zum Beispiel Bildungspolitik sehe, Leute, das kann doch nicht sein, dass in jedem Bundesland das Abitur irgendwie anders gemacht wird. Warum haben wir nicht wirklich, zumindest wenn es weiterführende Schulen sind, aber auch bei den Grundschulen, nicht eine einheitliche Bildungspolitik? Das würde dem Land wirklich, wirklich gut tun. Und auch bei anderen Dingen fehlt mir das Verständnis dafür, warum wir den Föderalismus immer nur noch haben. Wenn ich es auf die Landwirtschaft beziehe, muss ich sogar weitergehen und sagen, selbst die Agrarpolitik wird heute im Wesentlichen in Brüssel und in Straßburg gemacht. Vieles von dem, was an Agrarpolitik auf uns zukommt, auf uns Landwirte, kann in Berlin gar nicht mehr anders entschieden werden, weil es eine Vorgabe ist, wie sie von Brüssel kommt. Und von daher gibt es auch viele Bauern, die, soll ich das mal sagen, ohne jetzt jemandem auf die Füße zu treten, die einfach nur frustriert sind und aus diesem Frust heraus, dass egal, wen sie hier wählen in Deutschland, dann eben eine Partei wählen, von der sie glauben, dass es ändern könnte. Ich sag, sie können es nicht ändern, weil sie werden sich genauso an die Vorgaben aus Brüssel halten müssen, wie alle anderen auch, wenn sie denn nicht, und das fordert ja die AfD, aus der EU austreten, was der absolute Wahnsinn wäre für einen Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Landwirtschaft hat nur noch 1,2% von Bruttoinlandsprodukt, ist also wirklich eine kleine Branche, was das Finanzielle angeht, aber sehr wichtig, was die eigene Ernährung für Deutschland angeht. Also eine gewisse Ernährungsautarkie ist schon wichtig, aber die Politik wird in der Hauptsache tatsächlich in Brüssel gemacht. Und von daher, was dazwischen ist, spielt für uns Landwirte eher eine, ich sag mal, untergeordnete Rolle. Hoffe, dass das jeder verstanden hat.
Ich würde sagen, voll. Du hast natürlich total recht. Und ich habe lange in politischer Kommunikation gearbeitet. Da sieht man das auch nochmal und durchdringt das auch, europäische Gesetzgebung. Und nichtsdestotrotz nehme ich aber wahr, dass das für viele super abstrakt ist und dass Föderalismus total wichtig ist, weil identitätsstiftend ist, in welcher Region man aufwächst. Und dass Europäische Union einfach für viele, ich bin Generation Erasmus, ne? Ich war total viel unterwegs im Ausland und fühle mich als Europäerin. Wenn ich aber wieder nach Hause fahre und auch so in den ländlichen Regionen unterwegs bin, ist es für viele eine Kategorie, die gar keine Rolle spielt. Und da sind das eher wirklich existenzielle Ängste, die da gerade sind, ne? Und auch in der jungen Generation, dass echt so eine Zukunftsangst ist und gar nicht unbedingt so eine Politikverdrossenheit, sondern echt so eine Angst vor der Zukunft mit diesen steigenden Preisen, dem Angst vor Krieg und Jobunsicherheit und so. Also ich merke, dass da im Lokalen gerade total die große Vertrauenskrise ist in einen Staat, der nicht die Lösungen bringt, die die BürgerInnen gerne hätten. Und dann ist auch die Frage, was kann der Staat richten? Aber ich merke dann immer selber traurigerweise, dass diese Kategorie Europa sehr, sehr, sehr weit entfernt ist und die Leute wirklich so mit ihren Überleben quasi, ne, und so mit dem eigenen finanziellen krass strugglen. Und da ist auch einfach ein Ost-West-Unterschied, weil es ein Unterschied ist, ob ich 200.000 Euro vererbt bekomme von den Eltern oder 20.000 Euro. Die Lohnunterschiede sind immer noch 16% und das macht einfach mega was aus in der Rente und monatlich was auf dem Gehalt ist, ne. Du hast dann einfach, du bist nicht so resilient, wenn die Preise steigen.
Ich möchte gerne mal was zu sagen, weil ich finde das interessant, wie man sich fühlt. Du sagtest das ja am Anfang auch, du fühlst dich als Thüringerin. Ich fühle mich als Rheinländer, noch nicht mal mehr als Rheinland-Westfalen, sondern als Rheinländer, weil ich sehe von hier vom Fenster aus den Kölner Dom. Aber das heißt ja nicht, dass ich eine rheinische Politik möchte, sondern ich möchte eine Politik, die mir als Landwirt, egal wo ich wohne, ob in Thüringen oder im Rheinland, eine Politik macht, mit der ich gut was anfangen kann, die sich für meine Belange auch einsetzt. Und da muss man sich dann doch die Frage stellen, wo fängt das an? Also das fängt im Kleinen an mit dem Bürgermeister, der dafür sorgt, dass wir anständige Wirtschaftswege haben. Das kann die EU nicht regeln. Das macht der Bürgermeister. Auf der anderen Seite geht es aber darum, haben wir eine Pflanzenschutzgesetzgebung, die europaweit die gleiche ist, dann muss ich in die EU gucken, weil nur die können es schaffen, dass wir eine Pflanzenschutz- oder eine Düngegesetzgebung oder was auch immer finden, die dafür sorgt, dass wir einen gleichen Wettbewerb in Europa haben. Den haben wir auch heute trotz EU immer noch nicht. Wenn ich zum Beispiel sehe Mindestlohn. Wir müssen hier im Rheinland und in Deutschland 13,90 Euro bezahlen als Mindestlohn für einen Erntehelfer, der aus Rumänien kommt und Erdbeeren pflückt oder Spargel sticht. Und ich habe einen guten Bekannten, der hat einen Obstbaubetrieb in Frankfurt-Oder. Wenn der über die Grenze geht, dann wird auf der anderen Seite 6 Euro irgendwas bezahlt. Da wird für den gleichen Spargelstecher der zweieinhalbfache Lohn bezahlt, und dass der Spargel aus Frankfurt-Oder dann teurer sein muss als der polnische Spargel, ist doch vollkommen klar. Und da sieht man einfach mal, dass selbst eine einheitliche EU haben noch nicht dazu führt, dass wir auch einheitliche Grundlagen haben in unserer Wirtschaft.
Also du plädierst dafür, dass wir auf der europäischen Ebene einen fairen Wettbewerb hinbekommen. Und ist ja trotzdem so, dass ja auf der föderalen Ebene, ne, also EU beschließt ja Sachen, dann hast du ja die Bundesebene, die sozusagen oft die Förderung gibt, und dann hast du eine Landesebene, die zum Beispiel die Förderung auch für Agrarbauern so verteilt. Und dann hast du ja noch die kommunale Ebene vor Ort, die zum Beispiel Regelung hat über den Flächenverbrauch. Ne? Du musst ja dort anmelden, wenn du Umbauten hast oder sowas, oder wenn du sowas machst. Das ist ja schon, also ich finde das schon an vielen Teilen finde ich den Föderalismus schon sinnvoll, weil was weiß denn jemand aus Berlin, wie es gerade hier vor Ort aussieht, also ich wohne jetzt in Leipzig, was wir hier vor Ort eigentlich wirklich brauchen. Nur bei der Bildung, da habe ich manchmal auch so dieses Gefühl, und ich weiß, woher das kommt. Wir haben den Föderalismus da vor allen Dingen, weil man gesehen hat, die NSDAP hat halt in der Bildungspolitik durchregiert und dann ganz schnell auch die Perspektive der Menschen, das Mindset verändert. Und das will man durch den Föderalismus dem so einen Riegel vorschieben, dass man nicht einfach alle Bundesländer jetzt sagen kann, hier, ihr müsst jetzt, was weiß ich, den Holocaust verleugnen, was weiß ich nicht, dass es nicht so einfach geht. Aber ich frage mich auch, und das ist eine Frage an euch, wäre es vielleicht gut zu gucken, dass man vielleicht für 4 Jahre den Föderalismus in der Bildungspolitik aufhebt, alles angleicht, und dann kann man es ja wieder zurückpacken und gucken, dass es halt dann arbeitet, weil ich glaube auch, dass die Bundesländer sich gegenseitig halt immer blockieren, gerade bei so Bildungspolitik und Jugendpolitik. Ben?
Ja, wenn ich da gerade reinjumpen darf. Nee, sehe ich tatsächlich nicht so. Also es würde, glaube ich, massiv Sinn machen, ein einheitliches Schulsystem zu haben, im Sinne von, wie ist die Schule strukturiert? Wie hier in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, wir haben ja schon seit langem keine Hauptschulen mehr. Der Weg geht bei uns gerade hin zur integrativen Gesamtschule. Wir haben dort hauptsächlich nach dem Hamburger Modell. Wir haben dort wirklich sehr, sehr, sehr gut Schulen bei uns mittlerweile bekommen. In Landau bis letzten 10 Jahren gesehen. Wir sind weg von Förderschule, Hauptschule, Hauptschule, Realschule plus hin zur Paul Mohr, integrative Gesamtschule. Ich selbst war auch von einem integrativen Schulzentrum. Und ich glaube, wenn es dort deutschlandweit mal eine einheitliche Ordnung gäbe und nicht der eine Bundesland 12 Jahre, die anderen machen 13 Jahre, die einen haben Hauptschulen, die anderen haben Realschulen plus, dass wir dort zumindest von der Verwaltung her und auch den Vergleich der Bildungsabschlüsse würden wir uns einfacher machen. Was den Lehrinhalt betrifft, der sollte trotzdem weiterhin auch teilweise regional unterschiedlich sein. Weil bei uns zum Beispiel Französisch als erste oder zweite Fremdsprache ist natürlich in der Grenzregion zu Frankreich, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, extrem wichtig. Aber warum sollte ein Schüler an Frankfurt-Oder als erste Fremdsprache Französisch lernen?
Ja, aber das ist ja genau das, was ich meinte. Also 4 Jahre den Föderalismus aufzulösen, um das System zu sich anzugleichen. Und dann können ja trotzdem wieder die Bundesländer danach für sich gucken, okay, was ist aber unsere regionale Spezifikation, die wir haben? Also ne, zum Beispiel hier, wir haben ja auch immer Russisch noch in der Schule gelernt, was ich auch spannend finde, aber Tschechisch und Polnisch machen natürlich mehr Sinn. Dann, wenn wir gerade so bei politischen Maßnahmen sind, dann kommen wir zur Mini-Kategorie Hot or Not. Ich habe hier nämlich politische Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden oder im letzten Jahr so genommen hat. Und mich interessiert, ob ihr die gut findet oder nicht. Sagt einfach kurz ja oder nein. Man diskutiert ja gerade über eine Zuckersteuer. Seid ihr dafür oder dagegen?
Dafür.
Dafür.
Dagegen.
Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte wurde ausgesetzt.
Gegen Aussetzung.
Genau, gegen die Aussetzung.
Also gegen die Aussetzung für die Wiedereinführung.
Ja.
Mach mal, was genau war die Frage?
Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte wurde ausgesetzt.
Ja.
Also man kann, wenn man jetzt zum Beispiel aus Syrien kommt, nicht mehr seine Familie nachholen.
Unter bestimmten Bedingungen sollte man das auf jeden Fall wieder zulassen.
Mehr Grenzkontrollen, dafür oder dagegen?
Dagegen.
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 Team Europa.
Mietpreisbremse wird verlängert. Findet ihr gut oder nicht so gut?
Super, Berlin ist eine Katastrophe.
Bin zwiegespalten, bin ich ehrlich.
Nicht gut. Kann ich aber auch begründen, weil wenn es so ist, dass ja Wohnungen fehlen, und die fehlen ja definitiv, dann ist das wie Zuckerbrot und Peitsche. Also wen will man denn motivieren, dass er Wohnungsraum schafft, wenn man gleichzeitig sagt, aber du darfst nicht mehr als die oder jene Miete nehmen. Die Kosten für Wohnungen werden ja immer höher. Also bei uns hier soll demnächst auch ein Neubaugebiet entstehen. Die Häuser werden irrsinnig viel kosten, auch weil die Handwerker so teuer sind.
Diese Handwerker immer.
Es stimmt absolut. Also die Preise sind ja hochgegangen, auch bei uns.
Ja, ja. So, und dann sage ich, wenn ein Familienhaus heute im Bau 450.000 Euro kostet und es soll in 20 Jahren sich amortisieren, dann muss ich da eine Miete nehmen von 15, 16, 17 Euro. Ja, das ist viel. Aber es wird ja keiner ein Haus bauen, wo die Amortisation erst nach 30 Jahren erfolgt.
Es gibt ja auch so Ausnahmeregelungen wie bei Neubau oder so, ne? Das ist ja nicht, dass das nicht mitgedacht wird. Das ist ja ein bisschen komplexer.
Nene, wie siehst du das denn auf der Perspektive?
Ich finde das, was Willi sagt, total nachvollziehbar. Ich kann das total nachvollziehen, ja, weil dann so ein Pull-Faktor für Wohnungsbau ausgehebelt wird, was eine Katastrophe wäre. Aber es gibt ja so Regelungen, die besagen, dass bei Neubau das zum Beispiel nicht greift, sondern bei Altbauwohnungen. Und wenn man sieht, was in Berlin oder in allen großen Städten los ist und Leute sich das nicht mehr leisten können, da zu wohnen, denke ich mir so, da könnte man mal hingucken, wie man Dinge verbessern kann.
Ja, Nina, siehst du,
und das ein bisschen regulieren kann.
Wenn wir differenzieren, dann kann die Antwort ja auch anders lauten als weg damit oder dafür.
Immer differenzieren, finde ich auch super.
Wobei zu viel Differenzieren auch wieder zu weiterer Bürokratie führt und dann wird es ganz schnell sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Deswegen ich auch gesagt habe, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich werde ab diesem Jahr tatsächlich selbst Vermieter sein. Und ich kenne jetzt die Kosten, also ich kaufe die Werkstatt hier, da ist ein Haus nebendran, das wird dann vermietet, ne? Und ich will auch, dass sich das amortisiert. Ich komme in dem Fall der Mieterin, jetzige Vermieterin von mir, auch entgegen, dass das so funktioniert. Ich brauche damit kein Geld verdienen. Aber ich sehe natürlich auch den Punkt, dass auch Privathaushalte oder Kleinanleger, ich spreche hier von 1, 2, 3, vielleicht 5 Wohneinheiten, die vermietet werden, natürlich massiv unter Druck gesetzt werden von einer zu stark regulierten Mietbremse. Wobei ich auf der anderen Seite euch auch sage, es kann halt aber auch nicht sein, dass wir Vonovia und hier Wohnen Deutschland, oder wie heißen? Bin gerade gar nicht mehr sicher.
Deutsche Wohnen.
Deutsche Wohnen, danke. Dass ausländische Konzerne halt natürlich, weil es gar keine Marktregulierung gibt, sich dort auf Kosten von mittleren und sehr niedrigen Einkommen immer mehr die Taschen vollstopfen. Denn am Ende vom Tag reden wir immer noch über Lebensraum von Menschen. Wir reden aber auch über das Eigentum von Privatpersonen. Den Konzern da aber so nach vorne zu stellen und komplett zu schützen und teilweise komplett steuerfrei rauszulassen, gerade wenn es dann, ne, um Übergabe geht, das ist natürlich auch nicht gerecht. Also eine sozial gerechte Mietbremse, ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich als Vermieter damit Einschneidung zu rechnen habe, aber ich maß mir nicht an zu wissen, wie die wirklich aussehen könnte, weil dafür fehlt mir viel zu viel Information.
Also ist es auch eine Differenzierung zwischen, ne, also ich glaube, das hat man ja auch in der Diskussion immer mal mitgedacht, so Leute, die 1, 2 Wohnungen haben für ihre Rente und davor sorgen, dass man da anders umgeht als große Wohnbaugenossenschaften oder, ne, große Player, Big Player, die auch andere Möglichkeiten haben, ne, so auf dem Wohnungsmarkt zu agieren und die da mehr in die Pflicht zu nehmen.
Aber nochmal zurück zu Nine. In dem Augenblick, wo wir mehr Wohnraum schaffen, werden ja auch die Mieten wieder sinken. Wenn aber die Motivation genommen wird für Leute, die investieren wollen, in Wohnraumneuschaffung zu investieren, dann wird sich an der Situation nichts ändern.
Ja, es wäre halt großartig, wenn zum Beispiel die Kommunen auch mehr Hausbestände hätten, um BürgerInnen entgegenzukommen. Aber das Problem ist halt immer diese Haifische, die halt einfach riesige Bestände haben in den Städten. Aber ja, es muss irgendwas dazwischen geben.
Und da ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Stadt und Land. Ne? Da muss man auch mal gucken, wo. Also ne, in Ostdeutschland gibt es halt viele ländliche Räume und ich habe das auch in Rheinland-Pfalz gelesen, halt die Leute ihre Häuser nicht mehr loswerden, wo der Wohnungsmarkt halt schwierig ist. Das muss man halt differenzieren zu einer eng besiedelten Stadt, wo die Leute sich das Leben einfach langsam nicht mehr leisten können, weil die Mieten schwierig sind. Ich möchte jetzt nochmal zum Vertrauen zur Politik kommen. Also Vertrauen über Politik. Willi hat es vorhin schon angesprochen. Nur noch 15% der Menschen sind zufrieden mit der schwarz-roten Regierung. Das ist übrigens 1% mehr Zufriedenheit, als die Ampel am Ende hatte. Was glaubt ihr als Bürgerin, woran liegt es, dass 84% der Deutschen weniger oder gar nicht zufrieden mit der Regierung sind? Was müsste sich für euch da ändern?
Ich würde in erster Linie generell einfach mehr in der Politik eine Arbeit und ein Narrativ darauf hin wünschen, dass wir uns mehr als wir, als eine Gesellschaft verstehen können und eben nicht immer in einzelne Gruppen eingeteilt werden. Es sind die Bürgergeldempfänger, es sind die Flüchtlinge, es sind die Ossis. Es ist immer so ein wir die. So, und im Handwerk komischerweise auf der Baustelle funktioniert das ja irgendwie auch, dass wir am Ende vom Tag gemeinsam Haus gebaut haben, obwohl du aus allen politischen Spektren, aus jeder Herkunft, aus allen Sprachen, da haben wir irgendwie dieses Wir-Gefühl kapiert, weil wir sind alle und arbeiten gemeinsam an einem Ding, auch wenn wir uns nicht einig sind, auch wenn wir uns teilweise überhaupt gar nicht mögen, aber wir arbeiten gemeinsam an etwas. Und das habe ich
echt in der Politik nicht das Gefühl, dass das irgendwie weiter nach vorne getrieben wird. Sondern es ist immer, ich habe Recht, ihr habt Unrecht. So ist es ja nicht.
Ist es vielleicht auch so ein grundlegendes Problem, dass, also mir fehlt auch so ein Projekt, wo man sagt, also wie früher die Sozialdemokratie, die gesagt haben, Aufstieg durch Bildung. Und dann auch gesagt wird, alle Leute in ihrem Leben können dazu was beitragen. Also indem ihr jetzt dies und jenes und das tut. Und das ist nicht nur alles immer Berlin oder ne die Landesregierung, sondern ihr auch selbst als BürgerInnen seid Teil dieser Demokratie und könnt teilnehmen. Und das ist ja auch, was du vorhin gesagt hast, dieses für was arbeiten und nicht gegen was arbeiten. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Wie schaust du da drauf, Nine?
Ich habe gerade gedacht, dass ich mir wünschen würde, dass wir mehr klar, also dass PolitikerInnen klarer sind und ehrlicher sind. Ich fand es ganz interessant, der Deutschlandmonitor wurde so vor 3 Wochen oder sowas veröffentlicht. Der schaut immer so die gesellschaftlichen Einstellungen und die Stimmung in Deutschland an. Und da wurde zum Beispiel gesagt, dass die Leute das voll okay finden, wenn sie Zumutungen, politische Zumutungen bekommen, dass sie die ertragen können und halten können, sei das irgendwie wegen der Klimakrise oder Wirtschaftskrise. Und ich glaube, dass den BürgerInnen nicht viel zugemutet wird und dass man da gut erklärend, ehrlicher, klarer auch wirklich eine Vision haben könnte im Sinne von, wir bewältigen nicht nur Krisen. Ich meine, es ist auch eine krasse Zeit. Eine Krise folgt der nächsten. Und geopolitisch, das ist alles eine Katastrophe. So viele Kriege und Konflikte, wo wir agieren müssen als Deutschland und als Europa. Und nichtsdestotrotz fehlt mir dann manchmal so eine Vision, so, das ist jetzt das Thema, das gehen wir jetzt an. Und da müssen wir aber das und das vielleicht einfach mal einstecken. Also die BürgerInnen sind dafür bereit nach dieser Umfrage. Das fand ich super spannend. Und an sich wünsche ich mir von der Öffentlichkeit auch, weil ich glaube, das funktioniert immer alles nur, wenn man eine interessierte, offene Öffentlichkeit hat, dass man auch neugierig bleibt und nachfragt und zuhört und es auch aushält, wenn Dinge kompliziert sind. Und ich wollte noch mal vorhin zu Willi auch hinzufügen, was so Föderalismus angeht und die regionalen Strukturen in Deutschland, dass ich Vielfalt nicht als Problem wahrnehme, sondern vielleicht auch als Chance, ne, diese Diversität in Deutschland und auch eine Realität, die existent ist und das irgendwie wahrzunehmen und zu sagen, so ist es in Deutschland und das ist aber, das kommt auch mit total vielen Möglichkeiten.
Ist ja auch historisch eigentlich ein Wert, aus dem wir gewachsen sind, weil wir kommen ja aus einem Flickenteppich mit vielen Regionalitäten und aus dem, also ne, ich denke mir mal, warum bauen wir darauf nicht mal positiv auf die Geschichte auf und sagen, ey, wir waren schon immer sehr divers, sehr unterschiedlich, wir sind regional, kulturell unterschiedlich geprägt, aber wir haben daraus eine große Nation geschaffen, die auch vieles Positives bewirkt hat, weil sie so unterschiedlich war. Warum können wir das nicht in die Zukunft tragen und heute sagen, heute sind wir auf eine andere Art divers? Aber Willi, war das denn immer schon so in der Politik, dass man irgendwie so dieses Gefühl hatte, naja, da wird nicht richtig angepackt, die muten uns nichts zu. Also hatte man als Bürger schon immer so das Gefühl, man wird so ein bisschen geschont und es gibt aber diese Vision. Wann hat sich denn das für dich so ein bisschen geändert? Hat sich's für dich geändert?
Ich möchte aber auf das eingehen, was Nien gerade sagte, weil ich das voll unterstütze. Ich glaube, die Enttäuschung kommt daher, dass nach der letzten Bundestagswahl es hieß, ab jetzt wird alles anders. Und es wurde nicht anders. Und das ist, glaube ich, die Enttäuschung. Und ich sage auch genau das, was Nina auch sagt. Wir wollen doch, dass alles wieder ins Lot kommt. Und deshalb wissen wir auch alle und ahnen das, dass uns was zugemutet werden muss. Aber es wird uns nichts zugemutet. Ich will jetzt nicht danach schreien, dass man uns was zumutet. Aber es muss passieren. Also ich sag mal, Rentengesetzgebung und. Es gibt so viele Punkte, wo wir alle wissen, dass das allein durch die bloße Mathematik, dass es nicht aufgeht, dass es nicht weiter so laufen kann wie im Augenblick. Wer will das alles noch finanzieren? Und da sage ich ganz einfach, mutet uns was zu. Aber macht das bald. Denn wenn man immer auf die nächste Wahl schielt und sagt, also bis dahin ändern wir noch nichts, erst danach, dann passiert auch nichts. Also der Fehler, den, glaube ich, die jetzige Regierung gemacht hat, war, dass sie nicht in den ersten 100 Tagen gesagt hat, so, und da wird es Einschränkungen geben, da wird es Einschränkungen geben, da wird es Erschwernisse geben, da wird das passieren, da wird das passieren. Dann hätte jeder von uns gesagt, oha, das ist aber jetzt harter Tobak, aber man merkt, dass sich was ändert.
Du hast es ja gerade gesagt, die Zumutungen hätten jetzt am Anfang kommen müssen, dass man auch direkt merkt, da passiert was.
So schnell wie möglich, ja, ja. Auf der anderen Seite, da möchte ich aber noch was sagen, eine gewisse Geduld mit der Regierung ist auch angebracht. Also zu sagen, ihr habt doch von mehr Wohnungen gesprochen und jetzt ist ein Jahr rum und wir haben immer noch nicht mehr Wohnungen, ist doch logisch, dass das nicht in einem Jahr zu machen geht. Aber die Signale, die müssen kommen. Das ist halt, das Bauen wird billiger, das Bauen wird einfacher. Die Handwerker dürfen nicht mehr so reich werden. Ben lacht gar nicht.
Also Willi teilt ganz schön aus gegen dich.
Ben guckt kritisch.
Nein, ich verstehe das schon, das war jetzt ein Scherz. Dass man da ganz einfach sagt, die Weichen werden so gestellt, dass wir erwarten können, dass wir in 3-4 Jahren mehr Wohnungen haben. Aber zu erwarten, dass das innerhalb von Monaten passiert ist, also auch von unserer Seite und auch von den Medienseiten her, einfach unfair. Also die Zeit muss man auch den Politikern geben, gerade in einer Demokratie. Eine Demokratie ist immer langsam, nur die Diktatur ist schnell, dass die Demokraten auch demokratische Entscheidungen fällen und die dauern einfach ihre Zeit. So lästig das für uns auch ist, das müssen wir aushalten.
Ja, Paul, und vielleicht auch nochmal da hinzufügend, auch Gutes tun und darüber reden. Ich glaube, BürgerInnen auch nochmal mitnehmen, was passiert denn gerade und nicht nur irgendwie die Krisen und Konflikte, die es natürlich auch gibt, weil wir zum Glück in einer Demokratie leben, wo gestritten wird, soll ja auch gestritten werden, aber das auch nochmal so ein bisschen mehr zu kommunizieren und zu sagen, was macht ihr denn gerade, woran arbeitet ihr, was sind das, erklärt uns Politik, so nehmt uns mit, wo ihr gerade seid.
Sehr gut. So, jetzt ist aber erstmal Ben dran.
Zumal es ja eigentlich schon einfache kleine Möglichkeiten gäbe, von vornherein zumindest mal ein Zeichen eines Wandels zu bringen. Gerade von dem Verband der Krankenkassen, Verband der Krankenkassen kam mir dieser schöne Vorschlag, hey, Zuckersteuer zweckgebunden an das Gesundheitssystem. Na, also diesen ungesunden Lebensstil dafür bestrafen, um dafür das Gesundheitssystem auch zu stärken. Sind ja für mich jetzt aus meiner naiven Sicht auch super sinnvolle Steuererhöhungen in dem Sinne mal wieder, um halt irgendwo auch einfach einen Wandel zu zeigen, hey, es passiert was, wir machen schon was und eben nicht dann kommen und sagen, ja okay, dann Zahnärzte decken wir jetzt halt nicht mehr ab. Am Ende vom Tag, wie Willi es auch so schön gesagt hat, die Regierung verspricht immer ganz, ganz viel und spricht von Reformen und spricht vom Wandel. So, jetzt haben wir fast anderthalb Jahre haben wir jetzt den Herrn Merz als Kanzler. Es ist gefühlt noch nicht wirklich was passiert. Wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen ist ganz, ganz viel passiert, was wir auch gar nicht mitkriegen. Oder was in Arbeit ist auch einfach, weil ja, Demokratie ist halt nun mal einfach langsam. Aber man hätte doch bestimmt schon im ersten Jahr die eine oder anderen Maßnahmen treffen können, die wirklich zeigen, hey, wir arbeiten hier an was und hey, es geht wieder nach vorne. Denn das, was uns halt nach wie vor immer noch so fehlt, ist halt wirklich dieses, worauf arbeiten wir eigentlich hin? Diese Perspektive, das hat Willi und ich glaube Nina auch nochmal ganz schön gesagt. Früher hat man sich drauf verstanden, ne? Bildung zum Beispiel muss jetzt nach vorne getrieben werden. Wir wussten, wofür nehmen wir Einschränkungen in Kauf, wofür nehmen wir auch Zumutungen in Kauf. Denn einfach zu sagen, dem Bürger mehr zumuten, finde ich ein bisschen schwierig, weil der Bürger hat ja aktuell eher das Gefühl, dass wir ausgeschöpft werden. Dass es immer teurer wird und dass wir gar nicht mehr finanzielle Belastungen irgendwie tragen können. Da hast du nämlich auch sich in meiner Generation die Frage stellt, ja, wofür mache ich denn das Ganze eigentlich überhaupt?
Aber das ist ja gerade auch zum Beispiel so ein Punkt, wenn wir das jetzt mal konkret machen, wird ja gerade teurer durch, wir haben jetzt wieder durch die Kriege auch eine Form von, es wächst sich langsam zu so einer Ölkrise aus, ne? Gerade tanken und so wird teurer. Und es gibt ja Maßnahmen, mehr Leute steigen auf die Bahn um, lassen das Auto zum Beispiel mehr stehen. Man hat ja versucht, so einen Tankrabatt reinzupacken, was so ein bisschen wieder so Gießkanne-Prinzip ist, was alle gleichzeitig trifft. Dann wehrt sich aber zum Beispiel Katharina Reiche, unsere Wirtschaftsministerin, dagegen zum Beispiel eine Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen. Warum, weiß man jetzt nicht, auch genau, ne? Genauso wie Solaranlagenausbau. Das hilft ja auf lange Sicht den Leuten, die sich so eine kleine Solaranlage aufs Dach bauen, hilft ja auch Vermietern einzusparen, dass wir sie jetzt so zum Beispiel wieder konterkarieren und canceln. Was glaubt ihr denn, bräuchtet ihr eigentlich gerade sozusagen, hey, ich merke, da kommt eine Entlastung, das würde mir helfen gerade im Alltag. Hier an der Stelle gibt's eine schnelle, einfache Entlastung, wo ich dann auch sagen kann, okay, ich kann dieser Regierung vielleicht auch wieder mehr zutrauen, dass sie die richtigen Reformen angeht und sich nicht gegenseitig konterkariert. Habt ihr da Ideen zu?
Sie hätten kurzfristig die Doppelbesteuerung zum Beispiel bei den Spritpreisen wegnehmen können. Aktuell ist ja so, dass wir auf den normalen Spritpreis, wo wir die Benzinsteuer zahlen, die ja seit 2003 in der CDU unverändert ist. Gleiche gilt für den staffelten CO2-Preis. Auch das ist ja noch von CDU-Regierung, nach wie vor aktuell auch immer noch unverändert. Und die Mehrwertsteuer, die fällt auch darauf drauf zum Beispiel. Da hätte man zum Beispiel reagieren können oder allgemein vielleicht die Benzinsteuer mal eine Zeit lang aussetzen. Natürlich kostet das Unmengen an Geld, aber es wäre, auch wenn es teuer ist, es wäre eine Direktentlastung für Unternehmen wie mich, die jetzt zum Beispiel eben nicht mehr 300 Euro gerade im Monat Sprit zahlen, sondern 700 Euro im Monat Sprit zahlen. Was für einen kleinen Zwei-Mann-Betrieb. Also diesen Monat kann ich keine Aushilfe beschäftigen. Weil ich den Spritsatz nicht zahlen kann. Entweder fahre ich Bus oder ich habe eine Aushilfe. Geht nicht anders. Das wäre eine Maßnahme gewesen, wo ich mir zumindest mal gedacht hätte, so ey, geil, die Politik sieht, dass wir da Probleme haben und reagiert. Und wenn es nur 10 Cent sind, die der Sprit billiger sind, macht das für mich tatsächlich schon mal Tag Arbeitslohn aus.
Nadine, wie siehst du das, die jetzt aus einem anderen Bereich kommt?
Ja, da muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Also ich würde jetzt sagen, ich persönlich bin ja Freelancerin und merke schon, dass das unternehmerische Risiko, was ich einfach jeden Monat, jedes Jahr eingehe, das ist sehr hoch. Ich gehöre so zum klassischen Mittelstand und werde einfach sehr, sehr hoch besteuert dafür, dass ich dieses unternehmerische Risiko habe. Ich habe jetzt auch schon mal überlegt, ob ich jemanden einstelle, der mich supportet und so ein paar administrativen Tätigkeiten übernimmt. Aber ich müsste jetzt so viel mehr verdienen, damit das wiederum Sinn für mich macht. Und da merke ich schon, dass das echt doof ist, weil ich viele Leute kenne, die gerne selbstständig wären. Und es ist ja total geil, Unternehmerin zu sein. Aber da sind einfach so viele Hürden von Bürokratie, aber auch einfach diese Steuerlast, die das dann oftmals nicht so richtig attraktiv macht. Und das finde ich total schade, weil ich denke, dass Deutschland viel innovativer sein könnte, wenn junge Menschen den Zugang zur Selbstständigkeit easier hätten und dadurch einfach Unternehmen gründen oder halt irgendwie sagen, sie haben irgendwie Bock, sich neu auszuprobieren. Und da merke ich, so wäre geil, wenn es da mehr Pull-Faktoren gäbe seitens der Politik und der Regierung. Und ich möchte nicht die FDP wählen.
Meinst du auch sowas wie, ey, mach mal die Steuererklärung leichter? Das kann ja nicht so schwer sein, kann ja nicht immer das so kompliziert sein. Und dass ich Angst davor habe, das zu machen.
Nee, ich finde Steuererklärung ist das Geringste. Wenn man das nicht macht, da muss man erstmal durchsteigen auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist auch so peu à peu. Da gibt es auch genug Unterstützung von so Tools. Es ist wirklich eher so die Steuerlast und überlegt euch doch, wie ihr junge Leute auch in die Selbstständigkeit bekommt, damit die gründen, damit neue Unternehmen entstehen, weil wenn wir uns die DAX-Unternehmen angucken, die sind ja alle wahnsinnig alt, bis auf SAP. Und auch im Osten gibt es ja überhaupt keine DAX-Unternehmen und da braucht es einfach mal junge, gute Unternehmen, die jetzt groß wachsen und das, was neu entsteht. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall fördern.
Willi, wie siehst du das denn?
Ich will nochmal auf Ben eingehen. Das mit der Steuerbefreiung, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Wir haben das ja schon mal erlebt, zu Corona-Zeiten, wo da auch Steuerentlastungen gemacht worden sind. Und was ist passiert? Die Firmen haben das gleich einkassiert. Ich sehe das auch bei der Gastronomie. Bei der Gastronomie hat man ja auch gesagt, wir senken die Steuer. Die Gastronomen haben natürlich die Steuersenkung nicht weitergegeben. Was ich in Ordnung finde, weil sie natürlich auch höhere Kosten hatten. Wenn jetzt davon gesprochen wird, dass man die Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel auf Null setzen will, Leute, zu 100% werden das Rewe, Edeka, Aldi und Lidl einkassieren. Da wird der Verbraucher nichts von sehen. Und ich frage mich auch ganz ehrlich, wenn das Pfund Butter, was 99 Cent kostet, oder das Viertel Pfund Butter, dann 93 Cent kostet, so what? Also ich glaube, das bringt es nicht. Das führt die Unternehmen nur noch dazu, dass sie uns als Erzeuger noch weiter unter Druck setzen und noch weiter erpressen. Und nochmal, diese Steuerbefreiung wird beim Bürger so gut wie nicht ankommen. Die wird sofort einkassiert und deshalb hat der Bürger davon nichts. Das ist meine Gefahr.
Weil wir den Unternehmen jetzt aber auch die Freiheit lassen, genau das zu machen. Ich sehe das Problem zu 100%. Bei den Gastronomen bin ich sogar voll bei dir. Ne? Meine Family hat ja einen Gastronomiebetrieb. So, wir haben jetzt 6 Jahre lang geblutet und wir haben die Ersparnis aus den 80ern aufgebraucht. Bei Ölkonzernen sehe ich es da tatsächlich aber ganz anders. Und da ist auch die Frage, warum gibt es in Deutschland immer noch diese Möglichkeit, wenn der Staat sagt, hey, wir kommen euch da entgegen, wir senken da die Steuern, warum gibt es da die Möglichkeit, dass die Konzerne eben genau diesen Rabatt, diese paar Cent pro Liter weiterhin einstecken? Dann kommt aus dem rechten Spektrum kommt ja gerade ganz, ganz viel, ja, hohe Spritpreise, ihr habt Grüne gewählt, ein Bavü, seid ihr selber schuld. Ich denke mir so, ey, die Grünen haben noch am allerwenigsten mit der Geschichte mit zu tun. Und wenn es dann heißt, ja, hey, die in Spanien, die kriegen es irgendwie hin, dass es billig bleibt. Ja, die haben ja auch Sozialdemokratie mit einer Preisregulierung.
Die haben eine Übergewinnsteuer eingeführt.
Richtig. Und das könnte man in Deutschland auch machen, wenn das der Wunsch wäre. Und damit könnte die Politik mal signalisieren, wir kümmern uns auch um den Bürger. Und eben nicht dann eine Katharina Reiche, die sich hinstellt und dann erstmal Förderungen einstreicht für den Bürger, die wirklich irgendwo Sinn machen für Leute, die sich ein Eigenheim bauen wollen, die vielleicht renovieren wollen, um vermieten zu können, weil sich PV-Anlagen aktuell nicht mehr tragen. Weil es wird ja gefühlt, wird der Politik gegen uns gemacht. Gefühlt.
Ist Politik da für dich einfach zu nah an der Lobby dran und zu wenig an den Bürgern?
So kommt es zumindest rüber. Ob das wirklich so ist am Ende vom Tag, bei der PV ist es ja tatsächlich so, dass die Überlegung eigentlich ist, diese Förderung einzustreichen, weil PV mittlerweile so günstig in der...
PV?
Achso, Photovoltaik. Mittlerweile so einfach verfügbar und tatsächlich relativ günstig geworden ist, dass selbst ohne Förderungen sich relativ schnell amortisiert. Das weißt du aber dann, wenn du wie ich in der Branche bist und die Preise kennst und weißt, wie es läuft. Jeder andere Normale denkt sich, die Regierung nimmt mir hier gerade was weg. Und deswegen meine ich, es kommt gefühlt so rüber bei uns, als würde gegen uns gearbeitet werden. Zumindest empfinde ich das so. Ich sag nicht, dass das so ist. Aber da fehlt dann diese klare Kommunikation, die Nine sich wünscht in der Politik, damit wir mal checken, warum gewisse Maßnahmen getroffen werden und warum eben dann eine AfD, wenn die sagt, ja, mehr Wohnungsraum, Ausländer abschieben, dass das schwachsinnige Forderungen sind, die nichts bringen. Das sind komplexe Probleme und einfache Lösungen.
Und ich finde trotzdem, es ist nur ein ganz kurzer Satz, sind das ja total kurzfristige Maßnahmen und nicht langfristige. Und ich frage mich dann immer, ich will, dass Innovation langfristig gesehen einfacher wird in Deutschland, um halt wirklich eine stabile Wirtschaftsleistung zu haben und halt Dienstleistungssektor und nicht irgendwie die Industrie. Ja, das war der Punkt, den ich noch machen wollte.
Okay, Willi?
Ich wollte den Ben fragen, ob er glaubt, dass wenn man jetzt die CO2-Steuer, irgendeine Steuer auf den Sprit aussetzt, ob das dazu führt, dass langfristig der Spritpreis sinkt?
Langfristig auf gar keinen Fall, denn die aktuellen Spritpreissteigerungen, die kommen ja nicht durch unsere Steuerpolitik. Die ist ja relativ unverändert seit, ich glaube, CO2-Preis haben wir 2016 bis 2019 irgendwann eingeführt. Grob, bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwas in dem Rahmen rum. Langfristig natürlich nicht. Langfristig müssen wir trotzdem weg vom Benzin. Langfristig wäre trotzdem Frieden in der Ost irgendwie eine ganz coole Geschichte. Aber jetzt kurzfristig plus Vertrauen vom Wähler zurückgewinnen, das wäre eine Maßnahme. Weil wir brauchen ja auch wieder Vertrauen.
Ja, aber die Spritpreisbremse hatten wir schon mal und die hat uns Steuerzahler 6 Milliarden gekostet. Wir hatten zwar kurzfristig die Freude, dass der Sprit etwas billiger wurde, aber letztendlich hat es uns nur Geld gekostet. Und
aber Billy, das ist ja genau das, was Ben sagt. Wenn man das so konsequent machen würde in den Regulierungen, in der Gesetzgebung, dass das nicht möglich ist, dass sie sich das einsacken müssen, dass sie das nachweisen müssen, wo die Gelder hin sind, wie das verrechnet wird, dass sie das öffentlich machen müssen, wenn es Strafen dafür geben würde, dann könnte man das ja nicht machen. Ist ja genauso wie bei dieser Shrinkflation. Ich verstehe auch nicht, warum es kein Gesetz darauf gibt, dass man nicht einfach Produkte da weniger reintun kann für den gleichen Preis oder noch mehr draufpacken müsste. Das müsste man ja gesetzgeberisch auch regeln können.
Ja, ja. Wenn würde, stimmt das.
Ich geb dir völlig recht, Willi. Die Realität sieht leider anders aus. Aber das ist ein Punkt, wo die Politik zeigen könnte, wir machen was für den Bürger. Wir hören eure Probleme und auch wieder Vertrauen zurückgewinnen können, weil alles, was wieder aktuell passiert ist, dass das Vertrauen immer mehr flöten geht. Also Merz hat ja ähnliche Umfragewerte wie Donald Trump in den USA und der leistet sich ganz andere Patzer. Und dass es vielleicht langfristig nicht immer alles sinnvoll ist und dass es auch super teuer wird, das mag alles sein. Da fehlt mir auch ganz, ganz viel Verständnis. Da fehlen mir auch ganz, ganz viel Informationen, um es richtig einschätzen zu können. Aber es bringt nichts, wenn das Vertrauen weiterhin schwindet. Denn aktuell ist es so, dass wir relativ viele Parteien im Mitte- und linken Spektrum haben, die sich ihre Stimmen leider aufteilen. Wir haben eine große am rechten äußeren Rand. SPD hat jetzt reingeschissen, CDU hat jetzt reingeschissen, die Grünen wurden abgesägt. Also wir laufen gerade darauf hin, dass die Einspartei, der irgendwie noch vertraut wird, obwohl man gegen seine eigenen Interessen wählt, aktuell die Blauen sind. Und das würde ich gerne verhindern. Aber ich glaube nicht, dass wir langfristigen Wandel, sinnvollen Wandel, weil wir jetzt mit den Benzinpreisen und Vertrauen zurückgewinnen, gleichzeitig hinbekommen würden. Ich glaube, das schaffen wir nicht.
Okay, dann kommen wir jetzt nochmal, weil wir sind ja schon weit vorangeschritten, zur letzten kleinen Kategorie, den Phrasendreschern. Da interessiert mich nämlich, wenn Politiker im Wahlkampf sind, dann erzählen sie ja viel. Und gibt's bei euch da so Phrasen, wo ihr sagt, das kann ich nicht mehr hören? Oder so Wahlkampfplakate, wo ihr sagt, was ist das? Ne?
Was ich nicht mehr hören kann, ganz allgemein, ist, da sind wir bei euch.
Ja, bei was? Bei wem? Wofür? Weshalb? Ja, okay, verstehe. Nina?
Wir müssen die Menschen mitnehmen. Ich denke mir dann immer so, wen müssen wir irgendwohin mitnehmen und vor allem ja auch, wohin wollen wir mitgenommen werden? Also und wie soll das funktionieren? Mir ist das immer zu phrasenhaft und einfach zu unklar.
Okay, Ben, und bei dir? Hast du da noch was?
Digitalisierung, Bürokratieabbau. Also seit ich mit Politik beschäftige, ist das eine Forderung, wirklich was passieren tut nicht. Im Gegenteil, wir kriegen immer mehr Bürokratie. Kaufe ich langsam nicht mehr ab. Also ist das leerste Wahlplakat. was ich lesen kann, ist, wenn das da draufsteht, wenn man denkt so, nee, macht ihr doch eh nicht.
Okay, dann danke ich euch für eure Einblicke. Schön, dass ihr eure Perspektiven mit uns geteilt habt. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
Danke. War eine interessante Runde heute.
Danke fürs Einladen. Danke.
Mach's gut. Tschüss zusammen.
Das war Mauerecho für heute. In 2 Wochen reden wir dann wieder mit Politikern über Wirtschaft und Arbeit. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne, gebt uns Feedback und bewertet uns gerne positiv. Das hilft uns, bekannter zu machen. Wenn ihr für die Bürgersprechstunde Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne an mauerecho@taz.de oder macht uns eine Sprachmemo über WhatsApp an die 015 755 875 3. Und besonderer Dank gilt wie immer unserem Cutter Sebastian Jautschus. Ja, und dann bleibt mir nichts zu sagen, als das, was ich jede Woche sage. Macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Tschüss.
Ist das ein cuter Schlusssatz?